Schön, dass ihr alle gekommen seid heute zum Gottesdienst. Danke für die tolle Lobpreiszeit. Und wie ihr vielleicht schon wisst, vielleicht seid ihr auch gerade deshalb heute da, darf es heute um ein ganz spannendes Thema gehen. Und zwar wollen wir uns heute über Sex unterhalten. Und wir haben einfach schon länger gemerkt, wir müssen da mal drüber reden. Jetzt weiß ich nicht, wie das bei euch ist. Ich bin jetzt in einem Umfeld aufgewachsen, wo das jetzt nicht das Thema war, worüber man die ganze Zeit gesprochen hat. Und bevor wir da durchstarten, möchte ich euch gerne noch mal ein Bild weitergeben, was ich auch im Lobpreis hatte. Und zwar war es so, dass bevor die erste Predigt von dieser Predigtreihe war, dass ich ja Gott den Vater gesehen habe, der wie dieser Töpfer ein Gefäß geschmiedet hat. Und heute habe ich ein Gefäß gesehen, wo ganz viele Scherben auf dem Boden lagen. Und ich glaube, dass wenn wir uns mit dem Thema Sex auseinandersetzen, dass es in vielen Herzen da auch einen Zerbruch schon gibt. Dass man Dinge erlebt hat, die nicht schön waren. Dass man gemerkt hat, auch irgendwie fühle ich mich da nicht so rein, wie ich mich vielleicht fühlen möchte. Wo man verletzt worden ist. Und ich will einfach ganz am Anfang von diesem Thema wirklich heute sagen, dass Jesus dir heute zusprechen möchte, ich mache alles neu, wie wir das gesungen haben, dass keine Geschichte, die wir haben, für ihn zu schwierig ist, dass er es liebt, also ich habe wirklich seine Liebe gesehen, wie er all die Teile nimmt und uns auch als mit unserer Persönlichkeit, mit allem, was zu uns gehört, wieder neu vereinen möchte. Genau.
Wer ist denn für euch das erste Mal heute in unserer Predigtreihe hier? Ich würde euch einfach wirklich ans Herz legen, dass ihr so meine einleitenden Worte wirklich mal diese 2 Stunden zu investieren und die anderen 2 Predigten anzuhören, weil ich einfach glaube, dass es schwer ist, heute nur dieses Sexthema rauszunehmen aus dieser ganzen Reihe und zu sagen, jetzt hole ich mir dort alles raus an Informationen, die ich brauche, weil wir einfach gemerkt haben in der Vorbereitung, dass irgendwie so dieser Weg von der Liebe, die wir als allererstes quasi bepredigt haben, quasi diese aufopferungsvolle Liebe, die dienende Liebe, die nicht ich-bezogene Liebe, eine absolute Grundlage ist, um Beziehungen bauen zu können. Und in dem zweiten Teil haben wir euch erzählt, quasi, was wir über Ehe denken und dass wir darüber denken, dass Gott Ehe nicht nur einfach so als schönes Gimmick quasi uns an die Seite geschrieben hat, sondern dass Ehe ein Bund ist und ein Bund, der mehr ist als nur ein Wort oder ein schöner Tag in unserem Leben, sondern etwas, wo wir Gott mit hineinholen. Und ich glaube, dass, und wir sind davon überzeugt, dass Sexualität, Sex einfach dort in diese Reihe mit hineingehört und dass wenn diese Basis quasi nicht da ist, dass wir viele Dinge vielleicht auch nicht verstehen können. Und deswegen, auch wenn es rückwärts ist, dann hört es euch halt rückwärts an. Also vielleicht fangt ihr mit der Liebe an und dann die Ehe. Aber ich lege es euch ans Herz, einfach mal wirklich diese Zeit zu nehmen und zu sagen, wir hören uns das an. Genau. Jetzt darfst du gerne. Ja,
ich würde gerne gerade noch mal beten. Geist Gottes, wir bitten dich, dass du dich in jedem Herzen jetzt ausbreitest. Und wir danken dir, dass du Freude an diesem Thema hast. Ich danke dir für die Möglichkeit, heute darüber zu sprechen. Und ich möchte dich einladen, dass du in unseren Herzen wirkst, dass du wirklich auch das einprägnierst, was dir wichtig ist. Und dass wir ganz neu verstehen dürfen, was du damit gemeint hast. Danke dafür. Amen. Als ich noch nicht in einer Beziehung war, konnte ich mir immer überhaupt nicht vorstellen, was es denn für ein Problem auf sich hat mit diesem ganzen Sex-Thema. Ich bin in einer sehr konservativen Umfeld so aufgewachsen. Und wie gesagt, wie ich am Anfang schon gesagt habe, darüber hat man eigentlich nicht wirklich gesprochen. Also das war eher was zum Rotwerden oder irgendwie was Verstecktes. Das Einzige, was ich wusste, was auch immer wieder kommuniziert wurde, dass es eben wichtig ist, bis zur Ehe zu warten. Und für mich war das immer ganz klar. Ich habe das überhaupt nicht in Frage gestellt. Im Gegenteil, ich habe mir immer gesagt, was haben die alle für ein Problem, dass man nicht warten kann. Ist doch super easy. Ich meine, das soll man so machen, also hält man sich dran. Bis ich dann mit Mitch in einer Beziehung war, davor, die Beziehungen sind quasi nie so richtig zustande gekommen. Ich habe schon mal erzählt, das waren bei mir viele tränenreiche Jahre. Mal wollte ich nicht, mal wollte der andere nicht. Das grenzt ja allgemein an ein Wunder, wenn sich 2 Menschen finden. Bis ich irgendwie Gefühle hatte und der andere hatte auch Gefühle, das war dann Mitch. Und ich dann mit ihm in einer Beziehung war und ich plötzlich gemerkt habe, boah, das ist ja übelst hart. Und ich habe gedacht, Mensch, warum ist es so schwer, dieses Thema? Und So ging eigentlich meine Geschichte los und ich habe auch mit Gott in dieser Zeit ganz sehr gerungen und mich gefragt, Gott, warum ist dir sowas wichtig? Ist dir das überhaupt wichtig? Ist es nicht irgendwie echt schon fast schädlich zu sagen, man muss diese Gefühle, die man da hat, unterdrücken? Nimmt es nicht eher irgendwie was weg? Wie soll ich denn mit den ganzen Gefühlen umgehen, die ich gerade habe und die ich so zuvor noch gar nicht kannte? Kann denn Gott so etwas verlangen? Und ich muss ganz ehrlich sagen, heute bin ich mehr als je zuvor davon überzeugt, dass es gut ist, darauf zu warten. Warum? Wir haben immer mal beleuchtet, dass so wie wir heute Beziehungen leben, dass das ganz neu ist. In früheren Zeiten war das ganz anders. Und früher war es tatsächlich so, dass bevor man überhaupt eine Beziehung eingegangen ist, man eine andere Person sehr gut kennenlernen konnte. Man hat die Familie kennengelernt, man hat Freunde kennengelernt und man konnte sich so ein Stück weit aus der Entfernung auch erstmal anschauen, wer ist das überhaupt? Ich rede da nicht von biblischen Zeiten, da war das nochmal ganz anders, aber wenn wir einfach eine ganze Zeit zurückgehen, dann war das nicht so, dass man sich gleich alleine unter vier Augen irgendwo in einem kleinen Kämmerchen treffen konnte, sondern da waren immer Leute dabei und das war auch wichtig, um sich überhaupt erstmal kennenzulernen. Und wenn wir aber in unserer heutige Dating-Kultur schauen, dann kommt es doch eigentlich quasi nach dem ersten Treffen, nach dem ersten Date oder spätestens nach ein paar Dates, kommt es ganz schnell zum Sex und ruckzuck ist man irgendwie über beide Ohren verliebt. Und wie wir schon letzte Woche gehört haben, ist aber die Schwierigkeit die, dass wenn man verliebt ist, ganz schnell auch blind werden kann, wie der andere wirklich ist. Und dass ganz schnell diese Verliebtheit vergehen kann und sich in ein bitteres Gegenteil verwandelt. Und das sehen wir tagtäglich. Also wenn ihr euch einfach mal überlegt mit Partnern, mit denen ihr zusammen wart, dann ist es doch erstaunlich, dass wir Menschen haben, mit denen wir auf jeder Ebene die irgendwie miteinander erleben. Und dann geht die Beziehung irgendwie auseinander und plötzlich sind es die Menschen, die wir quasi hassen. Das ist genau das ganze Gegenteil, denen wir nicht mehr wirklich begegnen können. Es grenzt an ein Wunder, wenn man sich noch normal anschauen kann und irgendwie miteinander klarkommt, obwohl das kurz vorneweg der absolute Traumpartner war und man total verliebt war. Warum kann man da nicht sagen, naja, okay, es hat halt nicht geklappt, aber die Person ist immer noch toll. Wir sehen da ein ganz starkes Schwarz-Weiß auf und nieder, was da passiert. Vor kurzem noch total verliebt und ist im nächsten Moment wütend. Wir lehnen diese Person regelrecht ab. Und bevor wir eben heutzutage diese Entscheidung treffen, ich lasse mich auf einen Bund mit dem anderen ein, ist das Hauptargument ganz oft, ich muss die Person erstmal richtig kennenlernen, weil man eben auch so eine große Angst davor hat, eine falsche Entscheidung zu treffen. Und so ist es, man zieht zusammen, man lebt alles, ich muss den ja durch und durch kennenlernen. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, wie schnell passiert es, dass wir intim mit dem anderen werden, dass wenn ich zusammenziehe, kann ich das, also weiß ich nicht, wie das geht, aber es ist sehr schwer, da irgendwie nicht intim miteinander zu werden. Das ist dann schon eine ganz schöne Foltermethode. Und ganz schnell ist es so, man ist sich die ganze Zeit total nahe, die ganzen Gefühle spielen irgendwie verrückt und man ist total verliebt in den anderen. Und eigentlich hat man im Herzen gar keinen Platz mehr, den anderen wirklich kennenzulernen. Da ist überhaupt kein Raum mehr da, weil man ist ja über beide Ohren wirklich verknallt. Und so merke ich immer wieder, dass auch Gemeinde, Freunde, wie auch immer, ein wichtiger Ort ist, um den anderen wirklich kennenzulernen. Um zu schauen, ist die Person hilfsbereit? Ist die Person ein guter Freund? Wie redet der Mensch mit anderen? Wie arbeitet diese Person? Übernimmt sie Verantwortung oder nicht? Wie geht auch eine Person mit Konflikten um? In der Anfangszeit von einer Beziehung wird man keinen Konflikt haben. Da ist nämlich alles super und dann ist das Hauptargument, wir passen perfekt zusammen. Aber da ist es manchmal ganz gut, mal mit anderen zu reden, die Person eben schon länger kennen. Und ich merke einfach in unserer Kultur, und das macht mich wirklich traurig, ist es immer mehr so, dass wir so ein hohes Level anlegen, was unsere Hochzeiten betreffen, dass wir die perfekte Hochzeit wollen, dass das ein Grund ist, dass wir nicht genügend Geld haben und sagen, wir können nicht heiraten, dass es so ein hohes Gewicht hat, aber die Ehe an sich nicht mehr das hohe Gewicht hat. Das sind wie zwei verschiedene Welten, wo man merkt, Pinterest Boards sind voll, wo man die perfekte Deko, das perfekte Kleid, alles ist perfekt. Aber man schaut gar nicht irgendwie dahinter, was ist denn das Wesentliche? Und wir haben das verlernt zu sagen, hey, wenn ich das Geld nicht habe, ich will aber diese Entscheidung für diesen Bund treffen, dann mache ich eine tolle Gartenparty und kann mit meinem Partner ein Leben gestalten. Und das ist für mich so ein Herzensanliegen, weil ich merke, wir waren schon auf so vielen Hochzeiten und ich kann euch ganz ehrlich sagen, eure perfekte Hochzeit ist kein Wert dafür oder eine Garantie, dass ihr eine gute Ehe habt. Es ist leider ganz oft mehr Schein als Sein, ohne dass ich sage, es ist nicht schön, toll zu heiraten, überhaupt nicht. Aber wenn das unsere Grundlage von Ehe wird, dann ist es traurig. Und wir verlieren so viel Zeit in die Planung. Und wann setzen wir uns eigentlich mal mit uns selbst auseinander, mit der Beziehung, wie sie im Heute ist, und schauen, passt es denn wirklich? Nehmen wir uns diese Zeit, da rein zu investieren. Es gibt drei Prägungen, die wir haben können, was wir von Sex haben, wo wir sagen, okay, das ist die Prägung ganz oft von Familie, von unserem Umfeld, wo wir eine bestimmte Annahme haben, was Sex in unserem Leben ist. Die erste Annahme, dass Sex ein Trieb ist. Sex ist ein natürliches Bedürfnis wie jedes andere auch. Und bevor man diese Ansicht hatte, war es eben so, dass Sex tabu war. Aber heute haben wir irgendwie verstanden, ja, Sex ist tatsächlich auch ein Bedürfnis wie Essen und Trinken. Und es ist ein Hunger, den man stillen soll. Und deshalb gibt es überhaupt keinen Grund, warum man sich da auch nicht mal ausprobieren soll, auch in unterschiedlichen Küchen sich mal ausprobiert, dass man eben auf den Geschmack kommt und merkt, passt es denn wirklich? Es ist eben ein Hunger, den man irgendwie stillen soll. Und da ist eben ganz stark auch die Ansicht, das zu unterdrücken, das wäre wirklich unmöglich und das bringt großen Schaden hervor. Die zweite Ansicht, die wir haben können, Sex ist schmutzig. Und leider ist das so, dass viele Christen genau mit dieser Annahme groß geworden sind. Es ist halt so ein Übel, was man braucht, wenn man sich eventuell fortpflanzen möchte, dann muss man das eben irgendwie ausführen. Aber eigentlich wird Sex als was Erniedrigendes gesehen, vielleicht sogar als etwas Böses, weil eben der Geist höher ist wie unser Körper und es ist eben so ein Übel, um sich vermehren zu können. Und die dritte Ansicht, die wir heutzutage haben, dass Sex zur persönlichen Erfüllung dient. Damit geht auch einher, dass Sex eigentlich eine Privatsache ist. Und ob ich jetzt sage, dass ich bis zur Ehe warte oder nicht, das ist in erster Linie auch mein Bier. Es ist einfach eine Art, wo ich sage, ich möchte mich damit ausdrücken. Es ist ein Weg, auch mich selbst zu finden. Und eben nach dieser Theorie bin ich total frei, wie ich im Prinzip damit umgehe. Und die Frage, die wir uns heute stellen wollen, was ist denn Gottes Sicht über Sex? Ist die erste Frage, ist denn in Gottes Sicht Sex ein Trieb? Ja, Sex ist ein Bedürfnis, 100%. Aber es ist nicht so ein Bedürfnis wie nach Essen und Schlaf. Und selbst diese Bedürfnisse, die kann man auch nicht immer einfach so befriedigen. Es gibt Menschen, die können nicht einfach so das immer irgendwie zu sich führen, wie sie das wollen. Und in unserer heutigen Gesellschaft ist es sogar so, dass selbst beim Essen viele Menschen mit falschen Essgewohnheiten kämpfen, wo sie kein gutes Maß haben, auch mit ihrem Körper umzugehen und dem Körper eher schaden als dienen, weil ihr Appetit nicht mit dem übereinstimmt, was der Körper tatsächlich braucht. Und beim Geschlechtstrieb, wenn man das so nennt, ist es eben so, dass der noch mehr Disziplin braucht wie beim Essen. Denn was wir sexuell tun, das wirkt sich nicht nur auf unseren Körper aus, sondern auch auf unsere Seele. Und heutzutage können wir sehen, wie die sexuellen Leidenschaften und Begierden total aus den Fugen geraten sind. Was gemacht wird, weil Menschen diesen Trieb befriedigen wollen, ist grausam. Es ist so viel Zerstörung, die damit einhergeht. Deshalb, wenn ich Sex nur auf dieses Bedürfnis, aus diesem Trieb runterschraube, ist es absolut nicht Gottes Sicht. Deshalb kann ich das durchstreichen. ist Sex etwas Schmutziges? Kann ich euch gleich sagen, überhaupt nicht. Im 1. Mose 1, Vers 31 steht, und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Das sagt Gott über Mann und Frau. Die Bibel erklärt den menschlichen Körper, den er gebildet hat, als sehr gut. Und die Bibel enthält großartige Liebesgedichte, die einem quasi zum Rotwerden bringen. Das kann schon, also wenn man das Hohelied der Liebe liest, kann das mitunter ganz schön, das geht ja ganz schön hier einher, wo das intensiv beschrieben wird, wie eben zwei Menschen ineinander verliebt sind und sich an ihren Körper berauschen. Genau. Ein anderer spannender Punkt ist, Gott erlaubt nicht nur Sex in der Ehe, sondern er gebietet ihn sogar. Im 1. Korinther 7, 3 bis 5 steht, der Mann gebe der Frau, was er ihr schuldig ist, desgleichen die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren Leib, sondern der Mann. Ebenso verfügt der Mann nicht über seinen Leib, sondern die Frau. Entziehe sich nicht eins dem anderen, es sei denn eine Zeit lang, wenn beide es wollen, dass ihr zum Beten Ruhe habt. Und dann kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versuche, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Es ist radikal, was wir hier in der Bibel lesen. Weil ganz lange war es diese Sicht, der Mann hat das Recht, dass dieses Bedürfnis gestillt wird, aber die Frau nicht. Und was Paulus hier sagt, ist wirklich radikal, dass er sagt, der eine diene dem anderen. In Sprüche 5, Vers 19 steht, ihre Brüste sollen dich allezeit trunken machen, an ihrer Liebe sollst du dich immer berauschen. Ich denke, das reicht aus an Versen, um zu sagen, dass das eine ganz große Lüge ist, die nicht von Gott ist, dass Sex schmutzig ist. Da haben unsere Vorfahren, gerade auch im Christen, wirklich eine große Irrlehre verteilt, wie auch immer. So, ist dann also Sex ein Mittel zur persönlichen Erfüllung und zum Glücklichsein? Ich denke, ihr könnt schon ahnen, auch hier werde ich Nein sagen. Sex ist nicht in erster Linie dazu da für persönliche Erfüllung. Heißt es, ich darf keine Freude haben? Ich darf nicht beschenkt werden und es toll finden? Überhaupt nicht. Es soll uns sogar richtig viel Freude machen. Aber Sex bei Gott, in seinem, was er sich von Sex wünscht, das ist ganzheitliche Hingabe. Das ist Gottes Herz von Ehe und eben auch von Sex, dass wir uns einander komplett hingeben sollen. Und das, was wir aber oft sehen, ist, dass Sex ganz oft ein Mittel ist, damit eben meine Bedürfnisse befriedigt werden. Damit ich irgendwie das bekomme, was ich will. Und das ist eben das, was so oft fatal ist, wo wir das nicht verstehen, was es mit Hingabe zu tun hat. Und deshalb ist dieser Punkt Gott auch so wichtig, nicht weil er uns irgendwie Dinge vorenthalten will. Das ist das Spannende. Gott sagt nicht, Sex ist was Böses, deshalb dürft ihr das nicht machen, sondern in Gottes Augen ist Sex so kostbar, dass er sagt, ich will das schützen. Und deshalb gibt er einen Rahmen vor, der gut ist. Die christliche Lehre sagt eben, es geht in erster Linie, ich mag dieses englische Wort ganz sehr, es geht um Connection, es geht um eine tiefe Gemeinschaft mit dem anderen. Es geht darum, dass ich meinen Partner glücklich machen will. Es soll eben nicht nur um mich selbst gehen, nicht nur um meine Befriedigung, sondern den anderen glücklich zu machen. Und ich finde das so spannend, was im Epheser 5, Vers 31 steht, wo das aus Mose zitiert wird, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und die zwei werden ein Fleisch sein. Hier gibt es eine Reihenfolge und dieser Vers ist ganz oft in der Bibel zu finden. Zuerst, du lässt es hinter dir, wo du hergekommen bist. Du verlässt Vater und Mutter. Das zweite Anhangen ist dieses Ankleben. Wir schließen einen Bund. Das ist dieses Ankleben, was man nicht mehr wegreißen kann. Wir treffen eine Entscheidung, unser Leben zu teilen. Und dann werden wir ein Fleisch sein. Und das ist das Wichtige, was wir euch so mitgeben möchten. Warum wir auch, ja, was auch, deshalb ist es so wichtig, auch die anderen Predigten zu hören, um das zu verstehen. Das Fundament ist der Bund. Das ist ein Fundament mit Jesus, wo wir sagen, darauf steht unsere Beziehung. Wir haben einen Bund geschlossen, nicht nur wir zwei, sondern vor Gott. Und wir haben gesagt, wir wollen miteinander durch die harten Tage gehen und durch die guten Tage gehen. Wir wollen zueinander stehen. Und das gibt die Voraussetzung, um ein Leben miteinander zu führen. Die Bibel sagt uns, vereinige dich nur dann körperlich mit einer anderen Person, wenn der andere und auch du bereit bist, dich emotional, finanziell, sozial und rechtlich bereit bist, mit dem anderen sich zu vereinigen. Wenn du bereit bist, alles mit dem anderen zu teilen. Es geht darum, ein Fleisch zu werden. Das heißt, zwei Personen werden wie zu einer Person. Das heißt, jeder muss auch Kompromisse machen. Dinge müssen wir aufgeben, niederlegen für den anderen. Und es zählt ab jetzt nicht mehr nur, was ich will, meine Unabhängigkeit, meine Ich-Bezogenheit, sondern ich lege das nieder und ab jetzt gehen wir miteinander weiter. Und dabei hat Sex eine ganz tolle Funktion. Sex hat in der Ehe die Funktion, meinen Bund zu erneuern. Gott hat mit seinem Volk, gerade auch da, wo es schwierig war, wo es sich abgewandt hat, immer wieder regelmäßig seinen Bund mit seinem Volk erneuert. Da gab es richtige Zeremonien und man hat es miteinander gefeiert. Und das Gleiche gilt für den Ehebund. Wenn ich heirate, dann schließe ich einen feierlichen Bund mit meinem Mann oder mit meiner Frau. Der Hochzeitstag, das ist ein ganz großer Tag und unsere Herzen, die brennen und wir sind hin und weg von dem anderen. Aber im Laufe der Jahre wird es nötig sein, dass unser Feuer wieder entfacht wird und den Bund wieder zu erneuern. Sex ist vielleicht das stärkste Mittel, was Gott uns gegeben hat, um uns zu helfen, uns dem anderen hinzugeben. Die Bibel sagt also, dieser Sex ist notwendig, damit der Bund am Leben bleibt. Aber es ist eben nicht nur so, dass der Ehebund das Fundament ist für den Sex, sondern dass auch Sex wichtig ist, um diesen Bund zu pflegen und zu erneuern. Kleiner Einblick, ich weiß nicht, für alle Paare unter uns, aber wenn man sich gestritten hat und dann gibt es ja dieses bekannte Wort von Versöhnungssex, ist der beste Sex, wird immer wieder so gesagt, dann stimmt es ja ein ganzes Stück, weil man gemerkt hat, dass es im Alltag manchmal so Mauern gibt, wo wir merken irgendwie, wir sprechen nicht mehr die gleiche Sprache, wir finden nicht zueinander, das ist total schwierig. Und dann gibt es plötzlich diesen Moment, wo man wie über seinen Schatten springt und sich mit dem anderen versöhnt und plötzlich wieder ganz intim werden kann und merkt, boah, da ist wieder eine Leidenschaft da. Und da war vielleicht vorneweg eine Woche Eisenskälte und plötzlich ist da wieder eine Verbindung da, die auch Gott tatsächlich durch diesen Sex schafft. Genau. Ich habe vorhin schon mal ganz kurz die Paulusstelle angebracht, wo er sagt, wir sollen uns einander nicht enthalten. Paulus wird ganz oft als frauenfeindlich, als sexfeindlich gesehen, stimmt aber alles überhaupt nicht. Es ist total spannend, was Paulus alles zu sagen hat. Im 1. Korinther 6, 15 bis 20 steht: Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder des Christus sind? Soll ich nun die Glieder des Christus nehmen und sie zu Gliedern einer Dirne machen? Gewiss nicht. Oder wisst ihr nicht, dass wer der Dirne anhängt, ein Leib ist mit ihr? Denn so heißt es, die zwei werden ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Meidet den Weg zur Dirne. Jeder Fehler, den ein Mensch begeht, betrifft nicht seinen Leib. Wer aber zur Dirne geht, vergeht sich am eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wirkt und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Ihr seid teuer erkauft, verherrlicht also Gott mit eurem Leib. Für mich ist diese Bibelstelle ganz, ganz maßgebend für das Thema heute. Die Bibel zeigt uns, dass wenn wir Sex einfach mit irgendjemanden haben, dass wir eben auch mit dieser Person ein Fleisch werden, unabhängig, ob wir verheiratet sind oder nicht. Sex führt dazu, dass wir ein Fleisch werden. Und Gott ringt da und sagt, hey, aber wenn der Heilige Geist in dir lebt, dann bin ich mit dir eins. Und er spricht davon, dass unser Körper ein Tempel ist, dass unser Körper ganz kostbar ist. Und dass wir ihn mit unserem Körper verherrlichen sollen. Das ist Lobpreis. Verherrlichen ist immer eine Form, Gottes Größe zu zeigen. Wir sollen Gott mit unserem Sexleben verherrlichen. Das ist ein Lobpreis, wenn wir auch als Ehepaare miteinander Sex haben und Gott damit die Ehre geben. Das ist total genial, was Gott darüber sagt. Aber er sagt auch ganz klar, dass wenn wir das außerhalb machen, dann nimmt unser Körper Schaden. Es wird ganz klar gesagt, dass sexuelle Sünde nicht schlimmer ist wie irgendeine andere Sünde. Da gibt's kein Wertesystem, aber dass diese Sünde trotzdem ein größeres Ausmaß hat. Und deshalb ist es so, dass wir auch als Gemeinde für uns wirklich festgelegt haben, weil wir auch spüren, Gott hat uns auch einen besonderen Ruf für Lobpreis gegeben. Unser Herz ist es, Gott zu verherrlichen. Und wir haben das für uns entschieden, egal ob wir in Leitung stehen oder im Lobpreis, dass es uns wichtig ist, dass alle, die hier mit Lobpreis machen, die hier Verantwortung übernehmen, dass die im Herzen damit übereinstimmen, zu sagen, Sex gehört in die Ehe. Da in Gottes Ordnung zu leben, um das zu schützen, auch die Auswirkungen zu schützen, die das oft hat. Und das heißt nicht, dass wir sagen, wir wollen jetzt mit einem Finger auf jemand anderen zeigen und sagen, dass wir besser sind. Aber uns ist bewusst, dass das ein ganz sensibler Bereich ist, der Einfluss auf unseren Körper und auch auf unsere Seele hat. Und dass wir eine Verantwortung tragen, in dem, dass unser Leben ein Gottesdienst sein soll. Paulus versteht eben, dass ein Leib werden wie zu einer Person zu werden. Das ist eine persönliche Vereinigung in allen Lebensbereichen. Und Paulus prangert das an, wenn wir andere Ebenen ausschließen. Ich habe mich im Rahmen von meinem Studium, das ist irgendwie so ein Herzensthema auch von mir, mit Prostitution auseinandergesetzt. Und ich habe mir da ganz viele Bücher dazu gelesen. Deutschland ist ganz katastrophal, was die Rechtslage von Prostituierten mit sich bringt. Ist wirklich ganz schlimm. Aber es gibt einen minimalen, also vielleicht 1, 2 oder 3%, die sagen, ich mache das freiwillig. Ich prostituiere mich. Und das Spannende war, dass diese Frau erzählt hat in einem Interview, dass sie gesagt hat, ich musste die Anzahl der Männer reduzieren, weil ich gemerkt habe, mit jedem Mann, mit dem ich geschlafen habe, habe ich ein Stück von meiner Seele verloren. Und es hat mich total ins Nachdenken gebracht. Es war kein christliches Interview, es ging überhaupt nicht um Glaube. Aber diese Frau hat gemerkt, ich verliere etwas von mir mit jedem Sex, den ich habe. Und Paulus macht eben klar, es macht keinen Sinn, wenn du dein Leben, deinen Körper jemandem gibst und nicht bereit bist, dein ganzes Leben zu geben, beziehungsweise, dass du deinen Körper gibst an jemanden, der im Gegenzug nicht bereit ist, dir dein ganzes Leben zu geben. C.S. Lewis hat Sex ohne Ehe damit verglichen, dass jemand eine Speise ausprobiert, ohne sie zu schlucken und zu verdauen. Und das ist etwas, was ich euch so gerne wichtig machen will. Es ist so verletzlich, dieser Bereich, das ist so kostbar. Und es ist Gottes Herz dahinter zu sagen, hey, gerade auch an junge Mädels, wo ich das immer wieder erlebe, die so in der Gefahr stehen, diese Angst, diesen Partner zu verlieren, die sagen, ich gebe mich dem Mann ganz hin. Und der Mann ist aber nicht bereit zu sagen, hey, ich nehme dich ganz, ich gehe mit dir diesen Bund ein. Und man kann miteinander schlafen, man kann eine tolle Nacht miteinander verbringen. Und morgens kann die Person einfach weiterziehen, ohne irgendeine Verpflichtung einzugehen. Und es ist kein Problem, weil das ist einfach, wir haben doch gesagt, das ist einfach nur Spaß. Und dieser innere Widerspruch, dass es eigentlich so was Intimes ist, wo wir uns ganz hingeben sollen, und das, wie es gelebt wird, das führt eben dazu, dass wir so viel Verletzungen haben, dass wir eifersüchtig sind, dass wir merken, wir haben so Zwänge und Ängste und merken, es ist vielleicht, du bist manchmal in einer Beziehung und du hast Sex miteinander und du weißt, diese Beziehung tut mir nicht gut, aber du kommst aus dieser Beziehung nicht raus. Es gibt Paare, die sind über Jahre hinweg zusammen und die können sich nicht voneinander lösen, weil die merken, da ist irgendein Band da, obwohl sie sehen, der tut mir nicht gut oder die Person tut mir nicht gut. Die kann mit dir alles machen und du lässt es über dich ergehen, weil du merkst, irgendwie ist da eine Verbindung da. Und das Ergebnis ist eben, dass wir oft in Beziehungen gefangen sind und nicht merken, dass wir nicht so richtig davon loskommen. Und wenn ich dann entscheide, weil ich sowas erlebt habe, mein Herz in Zukunft zu schützen, wenn ich Sex habe, dann werde ich erleben, dass diese Funktion nicht mehr wirklich funktioniert, dass dieser Bund erneuert wird. Weil man kann tatsächlich auch nur den Körper geben. Das ist möglich. In Studien ist es immer wieder ganz sehr ersichtlich, gerade bei Missbrauchsfällen, dass die wie ihre Seele und alles abschließen und es einfach über sich ergehen lassen. Einfach so Sex haben, aber merken, eine tiefere Beziehung mit dieser Person ist nicht mehr möglich. So, außereheliche Sex macht also unserer Meinung nach uns nicht freier, sondern im Gegenteil, es mindert die Fähigkeit, eine verbindliche, vertrauensvolle Beziehung zu einem anderen einzugehen. Und jetzt ganz kurz, wie gehe ich denn nun mit diesem Verlangen um? Gerade auch wenn ich Single bin und ich das jetzt vielleicht hier alles höre und sage, aber ich habe das Bedürfnis, wie soll ich denn damit umgehen? Als erstes, und ich weiß, es ist sehr leicht gesagt, aber es ist wichtig, uns das trotzdem immer wieder zu sagen. Unser Herz glaubt der Lüge, dass wenn wir ein tolles sexuelles Erlebnis haben, wir in unserer tiefen Seele erfüllt sind. Es gibt Menschen, die rennen von einem Sex zum nächsten, die suchen diese Fülle in sich, die spüren so eine Leere und merken, das verändert sich nicht. Sex ist einfach nicht in der Lage, das zu erfüllen. Ein zweiter Punkt, ist es wichtig, dass Singles Beziehungen erleben, dass sie auch in Familien einen Raum finden, wo sie dabei sind, wo die Familie nicht immer der Götze ist, alles dreht sich nur noch um unsere Familie, sondern wo auch wir als Familien und Eheleute eine Aufgabe haben, unsere Türen zu öffnen. Ich habe jetzt nicht nochmal konkret gefragt, aber ich denke, dass ich das erzählen darf. Freddy hat mir jetzt erst zum Geburtstag geschrieben, die für ein Jahr ja mit uns gelebt hat, dass sie nicht heute an diesem Punkt sein könnte, wo sie ist, nach all den Verletzungen, die sie in diesem Bereich erlebt hat, wenn wir ihr nicht ein Zuhause gegeben hätten und sie bei uns gesehen hätte, was es heißt, auch Ehe zu leben. Und nicht ein Ideal von ihr, weil sie hat alles gesehen. Die hat gesehen, wie wir geheult haben, wie wir uns gestritten haben, die guten Dinge und die schlechten Dinge, wie man sich wieder verträgt, aber auch wie eine Eisenskälte herrschen kann und wieder zueinander finden kann. Und ihr hat es so geholfen, da Raum zu finden und ehrliche Beziehungen zu sehen. Nicht dieses, bei uns ist alles super und das kann ich irgendwie nie erreichen. Und ein dritter Punkt, der mir wichtig ist, es braucht eine Ausgewogenheit in Gedanken. Manche Christen fühlen sich sofort tief befleckt, wenn sie sexuelle Gedanken haben. Und andere, die geben sich so dahin und sagen, ist doch kein Problem. Und das Evangelium ist aber weder gesetzlich, noch ist es gesetzlos. Das ist wichtig. Wir sind so oft in diesem Schwarz-Weiß, entweder oder. Wir werden nicht erlöst, wenn wir gehorchen. Du kannst in allem, du kannst alle Regeln einhalten. Ich sag dir, du wirst nicht erlöst. Das ist nicht deine Lösung. Aber, und das ist ein wichtiger Punkt für mich, echte Erlösung durch Jesus, weil ich das annehme, die führt dazu, dass es mehr und mehr mein Herz wird, das zu tun, was Gott für mich sagt. Nicht, weil ich mich an Gesetze halte, sondern weil ich ihn kennenlerne und weiß, dass seine Ordnungen gut sind für mein Leben. Dass er es gut meint und dass Segen da herauskommt, wenn ich in dem gehe, was er sagt. Martin Luther hat zu dem Thema sexuelle Begierden gesagt, dass ich es nicht verhindern kann, dass die Vögel über meinem Kopf hinwegfliegen, sehr wohl aber, dass sie auf meinem Kopf ein Nest bauen. Und das gilt nicht nur für Singles, sondern das gilt besonders auch für Eheleute. Auch wenn ihr verheiratet seid, wird es nicht aufhören, dass ihr sexuelle Gedanken über andere Menschen habt. Ich habe gehört, bei Männern ist es mehr wie bei Frauen, dass man eine Frau total sexuell anziehend findet. Das wird nicht aufhören, nur weil du verheiratet bist. Aber die Frage ist, wie gehst du damit um? Du kannst nichts dafür, dass diese Gedanken kommen. Aber fütterst du die Gedanken? Ziehst du die Frau innerlich aus? Überschreitest du da Grenzen? Oder sagst du, nee, Moment, stopp, das lasse ich gerade nicht zu. Unser Tipp an euch, wenn ihr merkt, dass ihr Gefühle für jemand anderen habt, redet darüber. Wir haben das in unserer Ehe schon gemacht. wo wir gemerkt haben, da waren Gefühle für jemand anderen da. Wir haben das ans Licht gebracht. Ich finde, ich als Frau kann da noch besser lernen, damit umzugehen und dann nicht gleich total zu heulen und Drama pur, sondern zu sagen, hey, danke, dass du das gesagt hast. Aber in jedem Fall war das total gut, weil es ans Licht gekommen ist. Und alles, was in unserem Leben ans Licht kommt, das ist wie Peng besiegt. Das heißt nicht, dass man da nicht mehr Gefühle hat, aber der andere weiß darum Bescheid und man kann miteinander da weitergehen und sich neu für die Ehe entscheiden und sagen, hey, vielleicht müssen wir mal schauen, wo ist unsere Ehe gerade zu kurz gekommen? Warum ist es gerade passiert und sich wieder neu in die Ehe zu investieren? Was ich dir heute sagen will, ist, egal wie deine Geschichte aussieht, er kann jede Gebrochenheit wieder heil machen. Egal, ob du geschieden bist, ob du fremdgegangen bist, ob du gerade auch merkst, ich habe gerade so Gefühle für jemand anderen, Gott verurteilt dich nicht. Das will ich dir zusprechen. Gott verurteilt dich nicht. Jesus sagt bei der Ehebrecherin, wo alle mit einem Stein dastehen, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Wir alle sind Sünder. Und wenn wir denken, dass wir besser sind wie andere, dann stehen wir in einer ganz schön großen Gefahr. Und das ist bei uns Christen geht es sehr schnell, dass wir denken, na, ich bin ja super heilig. Und ich merke immer, wenn ich manchmal so eine Gedanken habe, dass ich besser bin, ist bei mir schon wie so eine rote Lampe, die angeht, wo ich sage, Moment, Sarah, das ist gerade richtig gefährlich, was du denkst. Aber Jesus sagt auch zu der Frau, er nimmt sie in die Verantwortung und sagt, steh auf und sündige nicht mehr. Bringe dein Leben in Ordnung. Bringe es in Gottes Ordnungen, die dir gut tun. Höre auf, das weiter so auszuleben wie bisher. Bitte um Vergebung und ich will alles neu machen. Genau, das soweit zum Theorieteil. Und wir haben ja gesagt, wir wollen euch auch gerne mit hineinnehmen in unser Leben. Und es wird jetzt starten.
Genau. Opa. Sarah hat mich gefragt, ob ich meine Geschichte erzählen kann, quasi, was ich quasi in diesem ganzen Punkt Sex erlebt habe und Beziehung und wie die Reihenfolge vielleicht sein könnte und wie sie nicht war. Und ich habe gesagt, okay, ich erzähle das kurz. Ich mache es auch nicht ewig lang, sondern ich möchte einfach nur ganz kurz vielleicht so mitgeben, wo ich so hineingeschlittert bin. Also für mich war das so, dass ich eigentlich, wenn ich an meine Jugendzeit denke, und es soll keine Ausrede sein, in diesem Punkt null Lehre bekommen habe. Da hat niemand mal zu mir gesagt, denk mal darüber nach. Das heißt ja noch nicht mal, dass ich es hätte machen müssen, aber manchmal braucht es ja diesen Moment, dass dich jemand anstupst und sagt, Mensch, da gibt's ein Thema, da hat Gott sich was dabei gedacht und ich will dir das einfach mal mitgeben. Ich glaube, dass wir mittlerweile hier eine Gemeinde sind, wo wir viele dieser Punkte, wo Gott vielleicht so Tipps mit an die Seite gibt, dass wir die besprechen und dass wir uns die gegenseitig sagen und dann kann jeder quasi für sich entscheiden, wie gehe ich damit um, wie sehe ich die Sache oder wie ernst nehme ich die Sache. Bei mir war das, wie gesagt, leider nicht ganz so der Fall und so habe ich mich eigentlich relativ schnell in einer Beziehung wiedergefunden, die all das, was das Sarah gerade beschrieben hat, eigentlich mit sich gebracht hat. Also es ging eigentlich, wenn ich vorhin nochmal diesen Bibelvers von Sarah zitieren darf, quasi diesen Vers quasi Vater und Mutter zu verlassen und dann zusammenzukommen und zum Schluss ein Leib zu sein, hat es eigentlich eher andersrum funktioniert, dass wir quasi erst mit einem Leib angefangen haben, dann irgendwo zusammengezogen sind. Na gut, Vater und Mutter verlassen, das ging dann schon leichter, aber es war einfach irgendwie verdreht. Und jetzt hätte ich sicherlich nach einer langen Beziehung, die Beziehung war sehr lang, hätte man auch sagen können, okay, ich stülpe jetzt einfach diese Ehe drüber und jetzt machen wir es einfach gut und alles ist super. Leider ist es halt nicht so geworden, sondern die Beziehung ist auseinandergegangen. Immer wenn Beziehungen auseinandergehen, entsteht Schmerz. Also ich glaube, das wird jeder von euch unterschreiben, außer man ist froh, dass man den anderen los hat. Aber trotzdem irgendwie, wenn man so viel miteinander gemacht hat und so viel Verbundenheit da ist, entsteht an dieser Stelle einfach eine Narbe, ein Riss. Das geht nicht so auseinander, wie als wär's dafür gemacht. Und ich muss zugeben, dass ich diesen Riss bis heute in irgendeiner Form spüre, dass das ab und zu wiederkommt und dass ich einfach merke, dass die größte Verletzung eigentlich da drin ist, dass viele Dinge sich quasi verändert haben, auch in diesem Zwischenmenschlichen zu dieser Person. Das wächst nicht mehr zusammen. Da kann man sich Mühe geben, man kann sich überwinden, man kann auch quasi die Bibelstellen über Vergebung und allem drum und dran lesen und trotzdem merkt man, da ist noch was, da ist noch sowas in einem drin, eine Verletzung, noch nicht mal eine Bitterkeit, aber eine Verletzung, die trägt man mit sich. Ich glaube, dass im Nachhinein ich sagen kann, dass wenn ich alles lebe, feel free quasi, probiere aus, was du machen kannst, dann dann passiert einfach das, dass die Ehe ihren Wert völlig verliert. Dann brauche ich nicht mal über Bund zu sprechen oder über irgend sowas. Das braucht es eigentlich nicht mehr. Ich habe mir alles vorher schon geholt. Und es ist relativ leicht zu sagen, ich schiebe das auf die lange Bank. Ich habe viele Arbeitskollegen schon gehabt, die haben gesagt, Mensch, weißt du, ich bin jetzt mit meiner Frau 30, 40 Jahre, leben wir zusammen. Warum soll ich jetzt noch heiraten? Das hat gar keinen Sinn mehr. Selbst wirtschaftlich macht es keinen Sinn mehr. Und das ganze andere Zeug hat auch so funktioniert. Ich glaube, dass das, wenn wir uns all die Rahmenbedingungen quasi schon holen und machen, was wir wollen, dass wir den Blick für Ehe, den Blick für den Bund und diesen Blick für diese Dreierschaft, die Gott sich dort eigentlich vorstellt, nicht mehr benötigen und die nach hinten schieben. Dann habe ich Sarah kennengelernt und Sarah hat ja vorhin schon erzählt, für sie war das von Anfang an in ihrem Leben klar, warum auch immer, aber es war klar, ich will dort warten. Und jetzt könnt ihr euch ja vorstellen, wenn zwei solche Pole aufeinandertreffen, quasi ich in der Haltung feel free und sie in der Haltung, wir wollen warten. Das war nicht immer einfach und das war eine Herausforderung in der ersten Zeit. Und wenn ich zurückschaue, ist sicherlich, waren das Momente des Streits, das waren Momente von Verständnislosigkeit, Momente von, Mensch, jetzt sei doch einfach mal nicht so, sondern ja, fühl dich doch auch mal ein bisschen frei in dem Ganzen. Warum fällt dir das alles so leicht? Also ihr, von mir immer so vor, ihr fällt es ganz leicht. Im Nachhinein haben wir jetzt rausgefunden, es war auch nicht ganz so leicht für sie. Aber einer musste halt der starke Pol sein in dem Ganzen. Ich habe gemerkt, dass diese Enthaltsamkeit unserer Ehe in keinster Phase in irgendeiner Sphäre geschadet hat. Und ich habe so drüber nachgedacht, warum hat es nicht geschadet? Und ich glaube, dass wir eine Chance hatten, am Anfang unserer Beziehung und ja, das ist die erste Zeit quasi, unseren Fokus auf andere Dinge zu legen. Und das haben wir auch getan. Wir waren viel spazieren, wir haben viel geredet, wir haben unser Leben quasi, unser Lebenshaus eigentlich schon mal so in unserem Kopf zusammengebaut, wie das aussehen könnte. Und haben das eben noch nicht mit den ganzen anderen Sachen vermischt, sondern hatten die Zeit, uns auf das vorzubereiten, was dort kommt. Und im Nachhinein ist es, glaube ich, auch cool und bereichernd, mal so einen gemeinsamen Kampf gelebt zu haben. Also so ein Ding von, das fällt uns nicht leicht und wir setzen uns ein Ziel und wir versuchen, das gemeinsam zu erreichen. Wenn ihr Ehe lebt, werdet ihr merken, unsere Ehe oder eure Ehen bestehen ganz oft aus diesen Punkten, Kampf, Ziel setzen, gemeinsam erreichen, gemeinsam gehen. Nicht nur in dem Sexuellen, sondern in vielen anderen Punkten unserer Ehe auch. Und ein Punkt, den ich unterschreiben möchte, Vorfreude, sagt man ja immer so im Menschlichen, ist die schönste Freude. Und tatsächlich ist es auch so. Also natürlich, man verliert nicht die Lust, nur wenn man lang genug wartet, sondern Vorfreude steigert auch das Ganze, was dort mal irgendwann auf einen zukommt. Auch wenn sicherlich dann die Hochzeitsnacht etwas überladen ist mit den ganzen Vorfreude und was passiert jetzt alles Geschichten, dass es wahrscheinlich nicht die beste Nacht deines Lebens wird, aber was danach kommt, kann auf jeden Fall ein Potenzial entwickeln, sich darauf zu freuen. Liebe als Fundament für Sex ist eigentlich die Überschrift und nicht das Verliebtsein. Wenn ich von Anfang an mit meinem Partner ins Bett steige, dann lege ich ein Fundament, das ist einfach Verliebtsein. Ich starte ja mit Verliebtsein, das kann man auch nicht wegwischen, es ist auch ein tolles Ding, verliebt zu sein. Aber wir haben alle schon festgestellt und jeder von euch, der schon eine Beziehung hat, die vielleicht länger wie ein Jahr oder zwei geht, der weiß, dass dieses Hochgefühl von der andere ist blendend, super, alles passt, das ist wie als hätten dort zwei Puzzleteile darauf gewartet, dass sie sich treffen, dass das irgendwann weggeht und dass aus diesem Verliebtseinsgefühl eine Liebe wachsen kann. Und eine Liebe mit Ecken und Kanten, mit Schleifgefühl, mit Wärme, mit Reibungsgefühlen. Und das darf ein Fundament von Sex werden. Das darf ein Fundament von Sexualität werden, was tragfähiger ist als nur dieses, ich finde den anderen top, egal was er gerade macht. Das war eigentlich, willst du was ergänzen?
Ja, willst du? Ich würde gern zwei kurze Sachen ergänzen. Zum einen war das bei uns nicht so, dass wir das alles strikt eingehalten haben. Wir sind auch manchmal wirklich Grenzen, haben wir auch überschritten. Und dann war es immer wieder der Kampf zu sagen, okay, wir fahren das Ganze wieder zurück. Also es war so ein Schritt zu viel wieder zurück. Es war wirklich ein Ringen. Es war nicht dieses, ist alles super easy, wir sind total, sondern wir haben da schon viel miteinander gerungen. Und das Zweite ist, was mir wichtig ist, dass es natürlich auch wichtig ist, dass es nicht über Jahre, viele Jahre so geht, dann glaube ich wirklich kann der Schaden kommen, dass man das Gefühl wie unterdrückt. Also bei uns war es wirklich, es braucht halt diese Zeit, um sich wirklich kennenzulernen, aber dann auch ein Ziel zu haben, wo man sagt, das erreicht man dann irgendwann, da hat man das geschafft und es ist nicht so, naja, vielleicht heiraten wir halt mal in 5 Jahren oder so. Ich glaube, das ist wirklich schwer zu schaffen. Genau.
Jetzt wollen wir aber nicht nur darüber reden, quasi über diesen Punkt des Wartens und wann gehört es so richtig hin, sondern ich glaube, dass Gott sich auch vorgestellt hat, dass wir uns insgesamt als Gemeinde oder auch als Freunde vor allem über Sex unterhalten und dort ein Stück weit halt auch feststellen, was sind denn die Herausforderungen, wo können wir uns gegenseitig denn auch helfen? Ich glaube, dass wir an vielen Punkten uns ja gegenseitig helfen, aber in dem Punkt Sex ist es ganz oft so, dass da erst so ein riesen Wand an Scham vor uns steht. Ich kann ja nicht mit jemand anderem über meinen Sex reden, über die Probleme, die ich vielleicht habe. Und ich schluck das runter und es staut sich sowas in mir auf und ich habe eigentlich nichts oder niemanden, mit dem ich das Ganze irgendwie mal abbauen kann, außer dass ich das vielleicht mit meinem Partner versuche, mit dem ich aber das Problem oder die Herausforderung im Eigentlichen habe. Wir haben ein paar Punkte noch mitgebracht zum Schluss, wo wir gern Tipps, Hinweise geben wollen. Also das sind wirklich Hinweise, da haben wir jetzt nicht Bibelstellen gewälzt und gesagt, was sagt Gott dazu, sondern einfach Hinweise aus dem, was wir erlebt haben und was vielleicht so unsere Gedanken dazu sind. Und der erste Punkt: Sex verändert sich, es gibt Phasen. Als ich jung war, habe ich immer zu Sarah gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass 40-Jährige noch miteinander schlafen. Ich wollte mir das auch nicht vorstellen. Mittlerweile bin ich 35 und ich muss mich mit dem Gedanken anfreunden, dass ich das vielleicht auch mit 40 noch tun werde. Und das bedeutet, so wie sich unser Äußeres verändert im Laufe der Zeit, so wird sich auch unser Sex im Laufe der Zeit verändern. Und in diesen ganzen Prozessen gibt es Hoch- und Tiefphasen. Es ist eigentlich wie so eine Kurve. Und diese Phasen sind durch ganz simple Dinge eigentlich bedingt. Ganz am Anfang ist es quasi stark. Du kannst erforschen, du kannst irgendwie alles ausprobieren, du kannst irgendwie deinen Partner erstmal kennenlernen, so wie er ist, von seiner Optik, von allem drum und dran. Und dann stellst du schnell fest, wenn du sagst, ich will Kinder haben, sobald Kinder auf die Welt kommen und eine Ehe kommen, wird alles kompliziert. Für uns war das so, unser Sohn war jemand, der hat immer Nähe gebraucht. Also der hat nachts quasi bei uns im Bett geschlafen und immer Sarah anfassen. Also ich war es nicht, bei mir hat er keine Nähe gebraucht, aber von der Mutter immer Nähe, Nähe, Nähe. Und ich kam manchmal von Arbeit und Sarah hat zu mir gesagt, ich brauche gerade keine Nähe. Ich brauche Abstand, ich brauche Ruhe, ich brauche mich selbst. Nimm das Kind, geh von mir aus spazieren, aber ich brauche Ruhe. Und dann komme ich mit meinem Bedürfnis nach Hause, aber ich hätte auch gern Nähe. Und das ist natürlich eine Phase in einer Ehe, die ist herausfordernd. Dort konnte ich nicht von Sarah erwarten, dass wir quasi den Sex unseres Lebens haben, sondern das war eher kompliziert und es war eher mit Streit und mit Auseinandersetzung geprägt, weil halt dieses schwierig war.
Zum Beispiel auch bei Frauen so, wenn man eine Geburt hatte, dass man wirklich merkt, man ist total unsicher auch mit dem eigenen Körper und man muss erstmal wieder auch neu einen Zugang zum eigenen Körper finden. Und es sind dann schon auch Wochen, die da ins Land gehen, wo man dann auch, wenn man merkt, okay, das dauert länger, dann echt gucken muss, okay, wie können wir trotzdem zueinander finden, aber wo das nicht so einfach ist. Und das ist aber ganz normal, das gehört halt mit dazu.
Und dann gibt's halt die normalen Lebensphasen, die man durchläuft. Also auf Arbeit läuft nicht immer super, du kommst gestresst nach Hause, du hast irgendwie schlechte Laune, du hast schlechte Menschen begegnet, hast irgendwas erlebt und wir können uns davon verabschieden, dass diese Gefühle, die wir quasi unseren Tag ansammeln, dass wir die abends, wenn wir noch zur Haustür reinkommen, wegwischen und sagen, jetzt bin ich voll für dich da und mein Kopf ist frei und alles super. Das wird mitkommen mit uns. Und deswegen ist es völlig normal, dass es Zeiten in unserem Sexleben gibt, die quasi kompliziert sind, die uns herausfordern. Und ich will mir erzählen das deswegen nicht, um euch zu demotivieren, sondern einfach zu wissen, dass wenn ich auch in so einer Phase stecke, nicht den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, es ist mein völlig falscher Partner, hier läuft es überhaupt nicht mehr, sondern zu sagen, ich bin auch bereit, meine kurze Phase zu warten und eine Lebensphase weitergehen zu lassen und unser Sohn schläft jetzt auch wieder im eigenen Bett und es ist alles super und Sarah ist da auch wieder völlig frei in dem Punkt. Also die Zeiten gehen vorüber, wie auch Jahreszeiten vorübergehen. Steckt nicht den Kopf in den Sand. Der zweite Punkt als Ratschlag, nicht Perfektion, sondern Gemeinschaft als Level für euren Sex. Ich glaube, dass wir in der Gefahr stehen, durch Filme, Bücher und was weiß ich, so eine Liebesperfektion zu entwickeln, quasi wie auch das Ganze hin zum Sex, wie der Sex allgemein, das wie das danach ist. Und das speichert sich so in unserem Kopf ab, so muss das aussehen. Also es muss quasi irgendwie Rosenblätter auf dem Boden, die Kerzen müssen schimmern und dann wartet dort der Partner schon in toller Unterwäsche im Bett und alles ist super. Ganz oft ist es so, dass es eben nicht so ist und dann kommst du in dein Schlafzimmer und da sind 15 Grad und es ist alles anders. Aber diese Perfektion abzulegen und zu sagen, das ist nicht der Wert, den ich oben ranlege, so muss es sein. Wenn ich Perfektion nämlich ablege, dann habe ich die Chance, meine eigene Sexualität zu erforschen, mein meinen eigenen Sex quasi mit meiner Frau, also die Partnerschaft quasi, das zwischen einem, wie sieht es bei uns aus, wie gefällt es dem Partner und dann auch bereit zu sein, dass ich das wiederum auch verändern darf im Laufe der Zeit.
Da ist es mir auch wichtig zu sagen, man startet ja irgendwie, man hat, also bei uns war das so, wir haben geheiratet und man hat so manches vorher auch schon erlebt, aber dann dieses, okay, man schläft wirklich miteinander und ich will euch wirklich sagen, unsere Hochzeitsnacht, das war eine Katastrophe, es war eine absolute Katastrophe, wir hatten ein Wasserbett, wir lagen da drin und konnten uns überhaupt nicht, es war alles super schrecklich. Und es war auch für mich am Anfang überhaupt nicht schön. Ich habe mich auch angestellt, wirklich wie das erste Auto. Es war wirklich, ich war da überhaupt nicht irgendwie, dass ich habe eher gedacht, okay, das muss ich jetzt irgendwie hinkriegen, habe ich mir eigentlich alles anders vorgestellt. Und das Coole war aber wirklich, dass wir uns eben miteinander, dass ich nicht performen musste. Und das ist, glaube ich, heutzutage ist so sehr der Kick und ich muss irgendwie eine Leistung bringen, sondern ich durfte das mit Mitch gemeinsam entdecken und da drin lernen. Und das ist auch dieser Schutzrahmen von Ehe. Ich muss hier nicht irgendwie das perfekt können, sondern ich darf auch erstmal Schwächen haben und wir dürfen uns in den Prozess begegnen und dann zu sehen mit der Zeit, es wird immer besser. Genau. Ja, dann mache ich gleich mit dem dritten Punkt weiter. Wir haben ja gehört, es gibt unterschiedliche Phasen und dennoch wollen wir euch einen ganz wichtigen Ratschlag an alle Ehepaare weitergeben. Habt regelmäßig Sex. Wirklich. Ich habe das immer wieder gemerkt bei uns, je größer die Abstände werden, umso schwerer ist es geworden, dass wir uns aufeinander einlassen können, besonders für mich. Also man hat wirklich gemerkt, irgendwie der Zugang ist immer schwieriger geworden, man ist total verkopft gewesen und es war total schwer. Und da ist ein ganz wichtiger Ratschlag, besonders auch an alle Frauen, weil ich weiß, dass es bei uns manchmal schwieriger ist. Und für die Männer ist es wichtig zu wissen, auch wenn wir uns nicht immer danach fühlen, ist es gut zu sagen, hey, ich gebe mich jetzt meinem Partner hin. Und ihr werdet merken, währenddessen spürt ihr vielleicht, okay, es klappt total gut. Manchmal merkt man auch, okay, es geht trotzdem irgendwie nicht so richtig. Aber man hatte diese Verbindung, diese trotzdem auch enge Gemeinschaft miteinander, wo man sich begegnet ist. Und auch da darf man eine Perfektion ablegen, dass beide immer super darauf Lust haben müssen. Weil wenn wir danach gehen, dann wird es wirklich so sein, dass das selten ist, dass beide total Lust haben und man verliert das. Und ich kenne Paare, die über Monate und vor allen Dingen auch jetzt nicht nur Christen, das ist also wirklich, wo ich mit anderen auch rede, die über Monate hinweg keinen Sex haben. Und das sehe ich als eine große Gefahr, was auch Paulus sagt, dass wir das nicht tun sollen, weil dann kommt die Versuchung. Und ich glaube, wir haben da eine Verantwortung, uns regelmäßig dem anderen auch hinzugeben. Nicht mit diesem Finger, aber zu sagen, hey, manchmal über den eigenen Schatten zu springen und sagen, hey, ich liebe dich und ich will mich hingeben, auch wenn es sich gerade nicht so super für mich anfühlt oder ich voll Lust drauf habe. Genau.
Als Vorletztes möchte ich gerne noch was zum Thema Selbstbefriedigung sagen. Da gibt's ja auch, da haben wir schon viele Diskussionen geführt, quasi auch gerade mit Männern. Und ich habe sehr solche Gespräche geführt mit Männern, die zu mir gekommen sind und gesagt haben, irgendwie, da ist was in meinem Leben, wo ich merke, das ist irgendwie nicht gut, da ist was Dreckiges irgendwie. Und ich würde da gerne mal mit dir mal drüber reden, wie du das handhabst und wie das bei dir ist. Ich habe einfach nur so zwei Punkte, die ich gerne über diesen Punkt Selbstbefriedigung drüber schreiben möchte, wo eine Gefahr darin liegt, in diesem ganzen Feld quasi. Der erste Punkt ist Pornografie. Pornografie ist ja quasi oftmals so quasi die Vorlage für unsere Selbstbefriedigung. Und ich kann euch trotzdem sagen, dass eure Frau oder euer Mann ist nicht der Pornostar, den ihr quasi dann irgendwann zu Hause erwartet, sondern er schraubt eigentlich so einen Erwartungsschatz an diese ganze Sexgeschichte, die nicht zu Hause gestillt werden kann. Und die verschiebt, glaube ich, auch dieses ganze Bild, wie Sex aussehen könnte und macht uns im Kopf eigentlich ein Stück weit krank in unseren Gedanken. Deswegen ist es wirklich so, es gibt ja große Bücher darüber, über Pornografiesucht, was ja quasi auch dann daraus entsteht, quasi wenn ich diese Stillung vielleicht, dieser Vorstellung zu Hause nicht finde, dass ich das quasi immer wieder brauche, dieses Extrem, dass Pornografiesucht ganze Ehen zerstört hat eigentlich, die auf guten Fundamenten standen, aber wo dieser Punkt quasi die Kraft hatte, das Ganze auszuhebeln und ja, einfach zwischenmenschlich zu zerstören. Ich glaube, das ist sicherlich ein schwerer Punkt, dort mit seinem Partner drüber zu sprechen und offen zu sein und die Dinge auf den Tisch zu legen, wie sie sind. Aber trotzdem ist es ein Punkt, wo ich euch ermutigen möchte, das anzugehen, weil ich glaube, dass Pornografie uns nicht gut tut. Und der zweite Punkt, da geht so ein bisschen einher. Selbstbefriedigung ist in meinen Augen in vielen Punkten nahe dran an diesem Gebot, was Gott uns gibt, nicht deinem Nächsten zu begehren. Ich habe mal einen Film darüber gesehen, deine nächste Frau zu begehren. Ich habe mal einen Film darüber gesehen, da so ein kurzer Spot war das eher nur. Da ging es genau um diesen Punkt und dort war da so eine Frau abgebildet und die hatte quasi Fotos, so als, kennt ihr ja vielleicht noch so die alten Kameras, wo gleich das Bild rauskommt, von tausenden Männern an sich daran kleben, wo die Frau quasi die Vorlage für Selbstbefriedigung geworden ist. Und ich glaube, dass das ungesund ist und ich glaube, dass Gott sich das auch nicht so vorstellt. Und ich glaube, dass wir dort, und das ist sicherlich eine Herausforderung für den einen oder anderen, aber dass wir angehen dürfen dagegen, dass wir sagen dürfen, Gott, ich möchte in diesem Punkt verändert werden. Ich denke so und ich möchte diese Gedanken nicht. Wie das Sarah Furnst Martin Luther zitiert hat, der Vogel fängt an zu kreisen, was mache ich mit diesem Vogel? Da gibt es viele Wege, was ich machen kann. Ich kann natürlich dem Ding voll folgen und steige irgendwann mit der Person ins Bett. Ich kann diesem Vogel ein bisschen folgen und sage, okay, ich stelle mir das Ganze nur vor. Oder ich kann versuchen, diesen Vogel quasi zu erschießen oder diesen Vogel zu vertreiben und zu sagen, Gott, ich möchte rein sein in diesen Gedanken. Weil ich glaube, ich was verändert zwischen dir und dem Menschen, wenn du ihm begegnest. Und ganz oft sind es ja Menschen aus unserem nächsten Umfeld. Der letzte Punkt und das möchte ich nochmal oben ranschreiben. Wir sind ja keine Eheberater in der Hinsicht und wir haben auch nicht irgendwie uns in dieses Ding quasi psychologisch richtig reingearbeitet. Und ich möchte euch sagen, dass viele Probleme, die auch in unserer Sexualität und in unserem Zwischenmenschlichen dort hochkommen, die können tiefer liegen als nur das, was wir heute erzählt haben. Und wir möchten euch deswegen auch ermutigen, den Punkt nicht irgendwie hinten runter zu schmeißen und zu sagen, na, das klappt, das bei uns in der Ehe klappt ganz viel super, der Punkt ist halt eher nicht so der gute Punkt. Ist halt so, lass mal halt so. Ich möchte euch ans Herz legen, ich bin davon überzeugt, dass Gott möchte, dass wir tollen Sex in unseren Ehen haben. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir tollen Sex in unseren Ehen haben. Dass es wichtig ist, dass wir an diesem Punkt arbeiten und dass wir die Scham ablegen, über diesen Punkt zu sprechen. Und dass wir uns Hilfe suchen, wenn wir merken, das funktioniert bei uns nicht. Und nicht so lange warten, bis dieser Punkt die Kraft bekommen hat, alles andere in Frage zu stellen.
Genau, wir wollen da echt mit diesem Punkt abschließen, warum Gott auch Ehe gemacht hat und auch warum Sex so eine besondere Bedeutung hat. Es geht um diese Bunderneuerung. Und deshalb, wenn wir merken, das geht irgendwie nicht zwischen uns, dann ist es wichtig zu schauen, hey, mir ist der Bund wichtig und ich will den immer wieder erneuern und zu schauen, was steht da irgendwie in mir auf oder was ist da irgendwie da, dass es das verhindert, weil ich glaube, das ist ein ganz großer Raub, der da passiert und der auch dieses Fundament wackelig machen kann, wenn wir merken, diese Bunderneuerung findet nicht regelmäßig statt. Genau.
Ich glaube, dass wir irgendwann wieder hier stehen werden und über diesen ganzen Bereich quasi, nicht nur über Sex, sondern auch über Ehe und über Liebe quasi nochmal sprechen werden, weil wir gemerkt haben, dass wir könnten jetzt auch noch eine halbe Stunde ranhängen, wir überziehen ja schon jede Woche. Aber es ist so viel zu sagen in dem Punkt und ich muss vielen Stimmen, die wir bekommen haben am Anfang oder in der letzten Zeit recht geben, es ist viel zu wenig darüber gesprochen worden. Und wir wollen uns das wirklich vornehmen, diesen Punkt nicht hinten runterfallen zu lassen aus Scham oder Angst oder irgendwas, sondern dass dieser Punkt genauso Priorität bekommt wie die ganzen vielen anderen Punkte, über die wir hier sprechen von dieser Bühne. Genau. Deswegen, ich würde gerne für euch beten. Und heute sind wir irgendwie so in diesem Thema Sex und ich möchte gerne für euren Sex beten, weil ich glaube, dass dort Gott hinein darf. Und das Gebet ist ja quasi, wir wollen euch eigentlich damit segnen, dass Gott in diesem Bereich Einzug hält und dass er alles über den Haufen wirft, neu macht und gut macht, so wie er es sich vorgestellt hat. Sarah hat es am Anfang gesagt, alles gut. Gott guckt sich's an und sagt, das ist super und dass das wieder wirklich auch über unsere komplette Ehe passt. Gott, ich will dir von Herzen danken, dass du uns dieses Punkt zu Liebe, Ehe, Sex, dass du das für uns Menschen vorgesehen hast, dass du uns dafür gemacht hast, dass wir miteinander unterwegs sind, Herr. Und du siehst, dass miteinander immer Herausforderungen bedeutet, Probleme bedeutet und dass dort auch immer wieder die Chance ist, dass der Teufel quasi Dinge kaputt macht und den ganzen Körper zum Erliegen bringt, Herr. Und ich wünsche mir und ich bete wirklich Gott, dass du diesen Punkt Sex, der in unserer Ehe vielleicht hier und da Probleme hervorruft und der vielleicht in einigen Ehen hier sogar große Probleme hervorruft, dass du ihn neu sortierst, Herr. Dass du die Dinge neu ordnest, Herr. Ich wünsche mir, Herr, dass du mit deiner Fülle dort hineinkommst und dass wir dich nicht außen vor halten, weil wir denken, dass du das nicht magst oder dass du irgendwie schlecht drüber guckst, sondern dass wir davon ausgehen, Herr, dass du es gemacht hast und dass du es gut meinst mit uns, Herr, wenn du es machst. Und deswegen lade ich dich wirklich ein, dort in diese Punkte, wo wir so Zuhezimmer haben, dass du diese Zimmertüren öffnest und uns dein Bild von Sex einfach offenbarst, Herr. Ich bitte dich wirklich, Herr, dass du Lügen rausschmeißt, dass du Lügen, die der Teufel dort hineingesät hat, schlechte Erfahrungen, Verletzungen, all die ganzen Sachen, die so tief drinstecken, Herr, dass du sie nach und nach ausreißt und dass du uns wirklich zu dem machst, wo du wieder dahinter stehen kannst und sagen kannst, und ich sehe es an und es ist gut. Ich segne euch damit.
Und Jesus, wir nehmen auch alle Scham gefangen, die dieses Thema so auch gefangen hält. Wo so eine Gefangenschaft wirklich da ist, wo wir nicht drüber reden können, wo wir nicht ehrlich voreinander werden können, auch in unseren Ehen. Und ich möchte dich auch um Vergebung bitten für alle Ehen, wo nicht der Raum war, voreinander auch verletzlich zu werden. Und ich bete, dass wir neu Ehe leben, wo es heißt, ich gebe mich ganz hin mit allem, was ich bin. Ich will nicht nur den Sex und halte das andere zurück, meine Emotionen, vielleicht, ja, keine Ahnung, was es noch alles ist, sondern ich bete, dass du unsere Ehen neu machst, dass du sie heilst und dass wir uns ganz hingeben mit allem, was zu uns gehört, dass wir bereit sind, uns voreinander verletzlich zu machen, dass wir bereit sind, die Punkte anzugehen, die nicht gut sind. Und ich bete, dass du dich besonders auch um die Singles in unserer Gemeinde kümmerst, die auch dieses Bedürfnis haben. Und ich bete, dass sie Orte haben, wo sie geliebt werden, wo sie auch Berührungen bekommen, wo sie in den Arm genommen werden. Und ich bete, dass du ihnen hilfst, auch damit umzugehen, in allen Bereichen, Jesus. Ich danke dir, dass du auch da fähig bist. Und ich bete, dass du wirklich dieses Thema Sex, dieses Thema Ehe, dass wir neu sprechen, dass wirklich das Schweigen weichen muss und dass du uns eine gelöste Zunge gibst. Nicht, um abfällig zu reden und auch nicht mit jedem über alles, aber dass wir ehrlich werden und respektvoll und ehrenvoll mit diesem Thema umgehen. Darum will ich dich bitten. Amen. Ich habe einen letzten Punkt, haben wir vergessen, den will ich gerade noch ergänzen für alle Ehepaare. Der tiefere Grund, warum es nicht funktionieren kann, kann auch darin liegen, dass wir im Alltag nicht gut miteinander umgehen. Wenn der eine immer nur am Meckern ist, immer nur am Runtermachen oder voll den Ego-Trip fährt und keine Rücksicht für den anderen nimmt, dann wird es nicht funktionieren, dass man sich hingibt, weil man sich nicht geliebt fühlt. Ich finde es wichtig, dass wir einander ehren, dass wir respektvoll übereinander reden, dass wir einander helfen in unseren Alltagskämpfen. Und das legt eine gute Grundlage, um sich auch hinzugeben. Genau, Schluss.